Die Marketing Masterminds, Folge Nummer 20 in der Staffel Nummer 4. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, wir sind, also nicht wir, eigentlich Andreas ist das letzte Mal nicht ganz durchgekommen. Wir haben nämlich ein ganz besonderes Thema, wir haben eigentlich sein Thema, dazu aber mehr nach dem Intro. Positionierung. Das war immer unser 5-Euro-Schweinchen. Wer das gesagt hat, muss der 5 Euro zahlen. Andreas Thema schlechthin, ihr habt das letzte Mal wahrscheinlich schon mitbekommen. Andreas lebt natürlich in der Welt der Positionierung, er kann gar nicht anders. Und ich muss hier schon aufpassen, ihn einzubremsen, aber es ist natürlich Wahnsinn, welches Wissen uns da Andreas preisgibt. Und Andreas ist auch wieder mit dabei. Andreas Pfeiffer, wer ist Andreas Pfeiffer? Es ist fast überflüssig, Andreas, deine Positionierung zu nennen.
Ich glaube, Nein, ich bestehe darauf.
Ich weiß nicht, ob wir so viele neue Hörer haben, die dich noch nie kennengelernt haben. Vermutlich sind ja auch viele neue Hörer, kennen dich trotzdem schon, weil sie dich bei LinkedIn oder sonst irgendwo gesehen oder deine Newsletter lesen oder was, ich weiß es nicht. Wir tun es trotzdem, weil es so schön ist und weil es seit über 10 Jahren dazu gehört. Andreas Pfeiffer heißt Heldenhelfer. Er hilft euch, Kunden zu finden, zu begeistern und zu Botschaftern zu machen. Er ist Inhaber der Marketingberatung Die Heldenhelfer und ihr findet ihn auch unter der gleichnamigen URL dieheldenhelfer.de. Hallo Andreas.
Hallo Stefan. Und ich freue mich sehr, dass du meine Positionierung so schön rübergebracht hast. Ich würde mich jetzt gerne revanchieren, überlasse es dir aber, weil du der eindeutige Schnellsprecherer bist von uns.
Genau. Wer bin ich? Berater, Experte für Digital Marketing, Coach und Trainer für KI und Online-Marketing. Ihr findet mich unter focus-ecommerce.de.
Okay, ich habe nicht versprochen, dass er ein Klarsprecher ist. Ich habe nur versprochen, dass er ein Schnellsprecher ist.
Genau, dein Versprechen musste ich ja einlösen.
Ja.
Ja, der Norbert Schuster, unser Experte für die B2B-Digitalisierung und Anwender der Wasserlochstrategie und Inhaber von Strike 2, der ist... Heute wieder nicht da.
Schon wieder unterwegs. Ich weiß nicht, was der Mann macht. Der muss so reich werden. Wir vermissen ihn jedenfalls, wie schon vor 14 Tagen. Und wir hoffen, bald gibt es auch wieder eine Episode mit ihm. Dann sind wir wieder zu dritt am Start. Aber heute ist es vielleicht gar nicht so schlimm, wenn wir nur zu zweit sind. Dann bleibt mir nämlich ein bisschen mehr Redezeit. Und das werde ich wieder schamlos ausnutzen. Letztes Mal, Stefan hat es eben schon gesagt, haben wir mit dem Thema Positionierung angefangen. Wir sind uns nicht so ganz sicher, ob wir mit 2 Episoden hinkommen. Mal schauen. Geendet haben wir letztes Mal mit dem Thema Einzigartigkeit und Differenzierung. Und ich hatte auch 2 Beispiele gebracht. Vielleicht noch folgend 2 Tipps dazu. Wie schafft man es, Einzigartigkeit und Differenzierung im Markt überhaupt zu erkennen? Für die, die ganz neu sind im Markt, analysiere deine Konkurrenz. Welche Lücken gibt's denn im Markt? Also vielleicht bietest du ja etwas an, wo die anderen passen müssen, weil sie nicht die Expertise, nicht die Maschinen, nicht das Know-how, nicht die Methodenkompetenz haben. Das ist ein schöner Wert für die Konkurrenzanalyse, um das herauszufinden. Oder wenn du bereits einen Kundenstamm aufgebaut hast, dann frag die doch einfach mal, was finden denn deine bisherigen Kunden besonders gut an deinem Angebot? Was wissen die wirklich zu schätzen? Und bei mir kam da beispielsweise heraus, dass etliche gesagt haben, du kannst einfach gut erklären. Und seitdem habe ich so den Hashtag Erklärbär weg. Das mache ich auch tatsächlich gerne. Aber besonders freut es mich natürlich, wenn es auf der anderen Seite auch so ankommt, dass die sagen, ich habe es jetzt einfach verstanden. Und ja, ich probiere meinem Hashtag Erklärbär ein bisschen gerecht zu werden, indem wir jetzt mal auf einen weiteren Faktor oder 2 weitere Faktoren eingehen, nämlich die Werte und die Identität. Stefan, wenn du Fragen hast, meldest du dich bitte wieder, wie beim letzten Mal, ganz artig.
Das werde ich selbstverständlich tun, lieber
Andreas. Hast du jetzt schon Fragen? Ist was offen geblieben letztes Mal?
Nee, bis jetzt noch nicht. Bis jetzt geht's. Meine Fragen habe ich das letzte Mal ja schon gestellt. Ich bin gespannt jetzt auf das nächste Thema Werte und
Identität.
Identität.
Ja, weil, das wisst ihr, wenn ihr uns schon eine Weile zuhört, Kunden kaufen ja nicht nur unsere Dienstleistungen und Produkte, sie kaufen gleichsam auch immer Werte und Emotionen ein und das macht diese Produkte oft besonders merkfähig und auch langlebiger, was die Erinnerung angeht. Wir beginnen unsere Positionierungsworkshops mit dem Erheben der persönlichen Werte und der Business-Werte oder der Unternehmenswerte. Mhm. Das können dieselben sein, die können sich unterscheiden. Das hatte ich in der Authentizitätsfolge schon mal erklärt. Und warum machen wir das? Wir versuchen, ein wertebasiertes Marketing aufzubauen. Wir haben dazu das Modell eines Hauses entwickelt. Und die Werte, die eigenen Werte und die Werte der Marke oder des Unternehmens sind sozusagen das Fundament dieses Hauses. Marken können nämlich mit klaren Werten Vertrauen schaffen und sogar Kundenbindung betreiben. Das funktioniert aber nur dann, wenn Werte sich dann auch im Nutzenversprechen widerspiegeln und dann auch im gelebten Alltagsverhalten gegenüber Kunden und Partnern. Das heißt, Werte ist nichts für eine Schublade, wo man seine ganz tollen Ideen ablegt, sondern das ist etwas, es ist eigentlich eine Art Haltung, die ich einnehme und die mich tagtäglich irgendwie bei der Sache hält, die Sache so zu machen, wie ich sie machen will, wie mein Selbstverständnis ist. Es sind quasi unsere
Motivatoren.
Ja, ich habe mal an einem Positionierungsworkshop teilgenommen, den eine Kollegin von uns gemacht hat. Die hat mit Unternehmensaufstellungen gearbeitet, mit Markenaufstellungen. Mhm. Wer die systemische Arbeit kennt, der weiß, etwas mit Aufstellungen anzufangen. Und das kann man nicht nur in Familien machen, das kann man nicht nur in Unternehmen machen. Man kann auch Marken aufstellen. Und sie ist sehr, sehr stark immer weiter in die Tiefe gegangen. Und zum Schluss kam bei mir ein Wert raus, vor dem ich mich fast, ich will nicht sagen gefürchtet habe, aber ich habe schon einen gewissen Respekt vorgehabt, das ist der Wert Nächstenliebe. Mhm. Und als der auf dem Tisch lag, habe ich irgendwie gedacht, Schluck, oh Gott, das ist jetzt echt so ein Riesenwert. Ich bin nicht Jesus und habe auch nicht die Anstalten dazu. Ich bin zwar ein religiöser Mensch, aber das ist jetzt nicht so Kern meines Empfindens als Heldenhelfer bislang gewesen. Aber tatsächlich treibt mich das an. Und es lohnt sich, auf die Suche nach solchen Werten zu gehen. Überraschend tut es mich jedes Mal, wenn man Leute fragt und die sagen, habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, wo soll ich denn das jetzt so schnell hernehmen? Stefan, wenn ich dich jetzt frage, wir haben ja schon über Positionierung gesprochen und auch in dem Thema zusammengearbeitet. Wenn ich dich jetzt frage, kannst du mir 1, 2, 3 Werte zu deiner Marke und deinem Markenverständnis sagen? Hast du die so parat oder sind die bei dir so in Fleisch und Blut übergegangen, dass du sagst, ja, die lebe ich, aber ich habe die jetzt nicht so abrufbar im Kopf?
Doch, ich würde also jetzt nicht, dass ich da ewig drüber nachgedacht hätte. Aber es gibt schon ein paar Werte, die für mich wichtig sind im Business. Wobei das nicht nur im Business, das kann man auch ganz schnell aufs Private übertragen. Das ist Ehrlichkeit und Loyalität. Das ist im Online-Marketing, gerade als Dienstleister im Online-Marketing, ist es nicht immer gang und gäbe, ne? Also eine SEO-Agentur, die zweimal das gleiche Unternehmen irgendwie drin hat und für beide Unternehmen im Prinzip auf Position 1 oder auf die Top 10 irgendwie optimieren soll, sage ich immer, ja, ihr kommt ja ganz schnell in Zielkonflikt. Ihr habt zwei Kunden, die eigentlich das gleiche Interesse haben. Das würde ich nie machen. Ne? Ich würde niemals Kunden nehmen, wo ich sage, im Prinzip, da komme ich in so einen Loyalitätskonflikt. Deswegen sage ich so, Loyalität ist mir eigentlich sehr wichtig Kunden gegenüber. Hatte auch letztens einen Kunden gehabt, die haben noch einen anderen Freelancer und mit diesem Freelancer würde ich gerne was machen. Und dann frage ich aber vorher natürlich erst den Kunden, ob das okay ist, wenn ich mit diesem Freelancer an einem ganz anderen Projekt auch zusammenarbeite, weil wir hier schon in diesem Projekt sind. Einfach um klarzumachen, ich bin loyal euch gegenüber und ihr seid die Nummer eins und ihr entscheidet. Und dann habe ich natürlich für mich auch das ganze Thema Ehrlichkeit. Das hängt, weiß gar nicht, ob Ehrlichkeit so der richtige Begriff dafür ist. Du kennst mich ja, wie ich da arbeite. Mir ist es besonders wichtig, dass meine Kunden spüren, ich habe keine anderen Interessen, als ihnen zu helfen. Und das ist ja auch etwas, wo ich mein ganzes Business im Prinzip drumherum aufgebaut habe und gesagt habe, ich habe hier niemanden, der irgendwie Anzeigen schaltet. Ich habe auch keinen Webseitenprogrammierer. Ich will keine Webseiten verkaufen. Ich will keine Google Ads verkaufen oder irgendwas, sondern ich will am Ende, sag ich mal, so unabhängig sein von allem, dass ich einfach nur für das Ziel meines Kunden. Dafür lasse ich mich aber auch bezahlen. Ne? Das mache ich dann nicht aus Nächstenliebe, sondern das mache ich, weil ich dafür bezahlt werde. Aber ich habe keine anderen Interessen. Da würde ich sagen, das sind schon so zwei Werte, wo ich sage, die sind mir schon enorm wichtig. Loyalität meinen Kunden gegenüber. Weil am Ende fühle ich mich auch als Mitarbeitender von meinen Kunden. Ne? Ich fühle mich nicht als externer Dienstleister, sondern ganz im Gegenteil, ich sitze gefühlt bei denen auf der Seite am Tisch, wenn andere Dienstleister mit ins Boot geholt werden. Ich fühle mich, sage ich mal, als outgesourceter Mitarbeiter und deswegen ist das Thema Loyalität für mich wichtig, aber auch ich vertrete eure Ziele und nicht die von irgendjemand anderem.
Ja, und das hat für mich...
Kurze Frage, lange Rede.
Ja, aber daran sieht man, wie wesentlich das für uns ist und es ist auch gut, dass wir uns dessen bewusst werden. Mein Tipp ist auch entsprechend, setzt euch mal bitte hin, definiert bitte mal 3 bis 5 Markenwerte. Nachdem ihr eure persönlichen Werte ebenfalls aufgeschrieben habt, bringt die mal in eine Rangreihe und dann guckt mal, was von meinen persönlichen Werten kommt denn in den Markenwerten oder den Unternehmenswerten vor. Und dann schaut auch bitte darauf und prüft das auch regelmäßig, kommen diese Werte in eurer Marketingkommunikation vor? Lebt ihr die im Vertrieb? Und da kann ich aufgrund der Zusammenarbeit mit Stefan sagen, ein Wert, dem ich ihn zuschreibe, ohne dass er ihn jetzt konkret genannt hat, ist Wahrhaftigkeit. Das, was er macht, ist wirklich wahrhaftig und er ist noch dazu sehr transparent. Er versucht nicht mit versteckten Leistungen, die dann danach berechnet werden oder mit irgendwelchen Überraschungseffekten zu kommen, sondern es geht darum, transparent im Vorgehen zu sein, nachvollziehbar zu sein und bei ihm, der viel mit Daten arbeitet, auch überprüfbar zu sein, dass das keine Zufallstreffer sind, sondern dass man da wirklich was draus ableiten kann. Also das hilft definitiv und wo kommt das im Endeffekt vor? Das drückt sich im Kundennutzen aus und im entsprechenden Nutzenversprechen. Das klingt zwar so ähnlich, weil beides mal das Wort Nutzen drin ist, aber Kundennutzen ist das, was wir wirklich unseren Kunden bieten, was denen echten Mehrwert bringt. Und das Nutzenversprechen ist letztlich unsere Botschaft, die wir rüberbringen, damit das denn auch versteht. Botschaften. Damit sind wir bei einem weiteren wesentlichen Punkt in der Positionierungsarbeit im Marketing. Eine Positionierung, die wirklich stark rüberkommt, muss auf der einen Seite verständlich sein. Das darf nichts sein, was ich lange erklären muss. Dafür haben wir gar nicht die Zeit. Die Menschen hören uns auch nicht so lange zu. Also es muss verständlich sein und dann muss es auch noch einprägsam sein. Das kann möglicherweise schon über den Namen, über den Markennamen oder den Produktnamen passieren oder es ist einfach ein guter Satz, eine gute Aneinanderreihung von Adjektiven, eine gute Botschaft, ein gutes Statement, was verständlich und einprägsam ist, das funktioniert. Weil wir wissen, wir müssen in wenigen Sekunden diesen Pitch beim Kunden schon gewinnen. Und wir können nicht darauf hoffen, dass er sagt, oh, da will ich mich jetzt mal tief reinarbeiten, da stelle ich jetzt mal ein paar Fragen, bis ich das wirklich verstanden habe. Das machen Kunden nicht. Das machen sie weder bei einer Tüte Gummibärchen, noch wenn sie sich ein Ferienhaus kaufen. Das, so tief wollen sie sich mit der Marke dann in der Regel nicht beschäftigen. Vor allem, wir treffen ja täglich ständig Entscheidungen und über geschätzt 3000 Markenbotschaften kommen täglich auf uns zu. Wir haben gar nicht die Zeit, gar nicht die Ressourcen, das alles einzeln zu hinterleuchten. Also das muss schnell funktionieren. Du hattest letztes Mal den Lieferdienst Flaschenpost genannt. Nehmen wir mal an, es ist ein anderer Lieferdienst und der bietet gesunde Schnellgerichte. Also es soll fix gehen, es soll trotzdem noch der Gesundheit dienen. Frische Mahlzeiten in 15 Minuten direkt zu dir nach Hause. Ganz klar. Ich verstehe, es ist frisch, es geht um Essen, in 15 Minuten da und das Ganze ist gesund, also könnte was für mich sein. Oder Anbieter eines Webdesign-Services für kleine Unternehmen, wir bringen Ihre Website in 24 Stunden online. Ist keine Aussage leider darüber getroffen, ob es eine gute und eine funktionierende Webseite ist. Aber für manche, die sagen, Mensch, nächste Woche ist Messe und ich habe meine Website nicht fertig, ist so ein Versprechen, in 24 Stunden online zu sein, das hat schon was.
Ja, ist aber auch ist schon sehr ambitioniert. Ne? Auch,
ja,
auch für eine Messenauftritt, das ist immer eine Frage, was existiert schon. Ich würde sagen, das ist schon, gut.
Ich habe jetzt gerade eine Webseite gebaut für einen Anbieter, der bietet mittelalterliche Erlebnisabenteuer in Wiesbaden an für die Zielgruppe Kinder und Jugendliche, für Schulklassen, aber auch für Kindergeburtstage und Ähnliches. Mhm. Und der hatte gar nichts. Der hatte eine ganz klare Vorstellung, was bietet der an, wie setzt er das um. Das hat er auch schon in der Ukraine gemacht. Jetzt macht er es hier in Deutschland, in Wiesbaden. Und den hatte ich 6 Stunden lang in der Beratung, 6 Zeitstunden. Er hat fleißig zwischendrin mitgearbeitet, aber nach diesen 6 Zeitstunden hatten wir seine Webseite stehen, seine Social-Media-Kanäle stehen, seinen Google-Unternehmenseintrag stehen. Und ich würde mal behaupten, wenn wir da wirklich 24 Stunden am Stück gearbeitet hätten, dann wären wir auch in einem Tag fertig gewesen.
Ja, also das hängt ja nur damit zusammen, weil du auch Zauberer bist.
Gut. Ja, jetzt hast du einen meiner Superkräfte genannt.
Das wollte ich ja gar nicht. Wir sind ja in der Aufnahme. Oh, tut mir leid.
Ist nicht schlimm.
Andreas, unser Zauberer.
Ja.
Nee, also klar, das funktioniert schon. Ich glaube auch in so einem One-to-One, wie du es gemacht hast, das funktioniert auch. Ich glaube, das wird schwierig, aber wenn du mit einem Unternehmen, die ein klares Corporate Design haben, die vielleicht eine Corporate Identity haben, wo Abstimmung, Entscheidungen getroffen werden müssen, das auf der einen Seite dieses technisch, ja, ich glaube, technische Machbarkeit in 24 Stunden, das ist machbar. Inhaltlich, wenn gar nichts da ist, bei einem einigermaßen größer, also das reicht ja schon, wenn es ein Startup ist, auch mit 3, 4, 5 Leuten, die werden sich auch in 24 Stunden nicht über alle Webseiteninhalte einig, ne?
Eben, also wenn der Faktor Mensch dazu kommt, der sich entscheiden muss, und sind auch noch mehrere Menschen, volle Katastrophe.
Ja, das stimmt.
Kleiner Tipp dazu, bei den Botschaften verwende einfache Sprache und vermeide Fachbegriffe, auch wenn sie dir noch so wichtig sind. Die Menschheit da draußen ist nicht an Fachbegriffe gewöhnt. Entweder kennen sie sie nicht oder sie verstehen sie falsch. Geht auch möglichst weg von dem Thema Englisch, wenn es nicht ganz einfach ist. Wir erinnern immer wieder gerne an den Claim von der Parfümeriemarke Douglas. Come in and find out. Es gab die witzigsten Übersetzungen dazu, könnt ihr mal googeln. Also macht diesen Fehler bitte nicht. Und formuliert euer Nutzenversprechen so, dass es in einem Satz verständlich ist. Stefan hat es vorhin bei mir gesagt. Kunden finden, Kunden begeistern, Kunden zu Botschaftern machen. Und wenn einem 3-mal Kunden zu viel ist, dann heißt es eben nur, Kunden finden, begeistern, zu Botschaftern machen. So das ist kurz und das ist klar.
Ja, du bist einfach super positioniert. Also wenn man mit einem Experten spricht, ist ja klar, ne?
Das wäre jetzt auch peinlich, wenn das bei uns nicht funktionieren würde. Ja, Fragen bisher, Stefan. Bring dich ein. Was sagt Jacqueline über den Live-Chat?
Jacqueline über den Live-Chat ist relativ still.
Okay.
Ich finde, du machst es ja auf einem Level, der sehr verständlich ist. An der Stelle, ich hatte ja zwischendurch nach Beispielen gefragt zum Thema Positionierung, wenn irgendwie was unklar ist, was Beispiele sind. Ich weiß es nicht, gibt es vielleicht da auch nochmal so Unterschiede in der Art und dem Auf- oder wie aufwendig ist es denn, eine Positionierung für sich zu erarbeiten? Und dann ist es ja wahrscheinlich auch ganz schnell irgendwie ein Thema, wie groß bin ich denn? Ne? Bin ich jetzt irgendwie ein Solo? Bin ich ein kleines Unternehmen? Bin ich ein mittleres Unternehmen? Bin ich ein großes Unternehmen? Mhm. Und was unterscheidet da eigentlich die Positionierung? Oder würdest du sagen, ey, das unterscheidet sich gar nicht so stark, egal ob du jetzt alleine unterwegs bist oder ob du im Prinzip mit einem kleinen Team oder vielleicht auch mit einer 40-Mann-Agentur irgendwie unterwegs bist?
Tatsächlich unterscheidet sich die Arbeit oder die Erarbeitung der Positionierung gar nicht so stark. Wo es sich unterscheidet, ist, je mehr Leute mitreden, umso schneller verwässert das Ganze. Deswegen ist es immer gut, einer oder ein ganz kleines Team, die haben den Hut auf und die entwickeln etwas Präzises, als dass man eine Marke in die Hand der vielen gibt und dann zum Schluss demokratische Abstimmungen durchführt, weil dann, ja, dann verwässert das Ganze. Es wird nicht klarer, sondern ganz im Gegenteil, es wird unklarer oder noch viel schlimmer, es wird beliebiger. Dann kann man sich's auch sparen. Eine Positionierung, die beliebig ist, die tut nicht weh, die tut keinem weh, die wird aber auch keinen gewinnen. Entsprechend, das wäre schade. Aufwendiger wird's eigentlich, wenn ich ein großes Unternehmen habe, mit vielen Abteilungen, vielleicht mit verschiedenen Werken oder mit verschiedenen Marken, die sich dann auch noch gegenseitig ein bisschen ausschließen. Nicht ausschließen, aber die nicht so gut zusammenpassen. Also wenn jetzt ein Hersteller Orangensaft und Babywindeln anbietet, ja, das hat erstmal so nicht wirklich was miteinander zu tun.
Der Orangensaft muss ja dann irgendwo wieder rein.
Ja, aber bei Kindern, die Windeln tragen, wäre ich mit Zitrusfrüchten noch sehr vorsichtig.
Aber nicht mehr diese Windeln, die passen nämlich super dazu, weil die gleich pflegen.
Ah, ja, so, und jetzt hätten wir
jetzt die Geschichte da.
Aha, das ginge dann wiederum zusammen, wenn man für das eine Problem auch noch gleich einen zweiten Nutzen präsentieren kann und dieses Produkt ist aus dem gleichen Haus. Das ist aber ausgesprochen selten. Und wer mal für Unternehmen gearbeitet hat, die ganz unterschiedliche Leistungen anbieten und die man draußen auch nicht sofort zusammenbringt, vielleicht auch gar nicht zusammenbringen soll, der weiß, das erfordert schon einiges an Gehirnschmalz. Aber die Vorgehensweise, um deine Frage zu beantworten, ist an sich dieselbe. Der Prozess dauert länger, je größer die Firma ist und je mehr Menschen dabei mitreden. Wobei, in unseren Positionierungsworkshops sitzen manchmal nur Einzelpersonen mit uns zusammen. Wir hatten aber auch schon Workshops mit 6 bis 8 Personen. Darüber hinaus würde ich nur sehr ungern gehen. Also schon bei 8 Personen hast du viele Meinungen, viele Ideen, musst du auch mehr Zeit einplanen. Das schaffst du auch nicht mehr an einem eintägigen Workshop. Da brauchst du schon mal 2 oder vielleicht auch 3 Tage.
Ja, ich glaube, bei größeren Unternehmen und ich glaube gerade auch, wenn mehrere Produkte ins Spiel kommen, die gegebenenfalls sogar auch unterschiedliche Zielgruppen ansprechen, dann wird es ja schon eine sehr komplexe Geschichte. Ne? Wobei ich mich gerade so frage, ist das produktabhängig oder ist das nicht doch eher werteabhängig? Und mir fallen so ganz viele Beispiele für beides ein. Ne? Es gibt so Unternehmen, da sind Positionierungen eher werteabhängig, zum Beispiel Nachhaltigkeit beim Essen, Bio etc. Da gibt es Marken, wo man sagt, bringe ich sofort in Verbindung mit Nachhaltigkeit an der Stelle. Ne? Wenn ich jetzt andere Marken mir anschaue, zum Beispiel Mercedes, habe ich gerade so drüber nachgedacht, ne? Die haben unter der Marke Mercedes gibt es dann verschiedene Produkte. Da gibt es natürlich die normalen Personenfahrzeuge, es gibt aber auch eine Lkw-Sparte, es gibt Nutzfahrzeuge. Völlig unterschiedliche Zielgruppe, wahrscheinlich auch eine komplett andere Positionierung, weil niemand würde, wenn er den Mercedes AMG irgendwie verkauft, die Positionierung der Nutzfahrzeuge dann wahrscheinlich irgendwie machen. Ist praktisch, ist beständig, kann man durch den Dreck fahren etc. Wobei man sagen muss, AMG ist ja nochmal eine Differenzierung zu den vielleicht normalen Mercedes, wo man sagt, okay, hier haben wir nochmal die Zielgruppe der Sport. Also hier haben wir eher so eine Produktausrichtung und Positionierung, wohingegen woanders vielleicht eher so eine Markenausrichtung ist. Ne? Wobei Mercedes dann grundsätzlich natürlich unter diesem ganzen Dach die Marke Mercedes-Stern, die dann wieder für Qualität und Hochwertigkeit wahrscheinlich in all ihren Sparten dann steht. Ne?
Und das haben sie dann auch über einen entsprechenden Slogan über Jahre in uns reingehämmert. ihr guter Stern auf allen Straßen. Und plötzlich merkst du, die Nutzfahrzeuge, die LKWs, die High-Class oder auch die etwas Low-Performer unter den PKWs, das passt alles darüber, weil hier geht es drum, wir halten sozusagen aufgrund unserer Expertise und unserer sehr hochwertigen Made-in-Germany-Qualität so eine Art Hand über dich. Wir schützen dich einfach. Bei uns kannst du dich wirklich geborgen und sicher fühlen. Und das war schon ein sehr cleverer Schachzug, ohne auf Einzelheiten einzugehen, die dann vielleicht spartenabhängig sind.
Und es gehört ja am Ende auch dazu. Ich meine, Thema Positionierung, die kann man erarbeiten. Und dann glaube ich, ist es aber auch wichtig, dass man zu dieser Positionierung steht und nicht ganz schnell irgendwie kippt, weil im Prinzip, sag ich mal, irgendwo es Kundenströme gibt, die da, also mir fällt zum Beispiel jetzt, weil wir gerade im Bereich unterwegs sind, aber am Ende trifft es auch uns, ne, wo wir sagen, okay, wir haben auch ein gewisses Wertekorsett, in dem wir irgendwie arbeiten und deswegen gibt es auch Kunden, das weiß ich bei dir, dass es das gibt, das gibt es bei mir, das gibt es beim Andreas genauso und bei vielen anderen auch und sagt, nee, diesen Kunden mag ich nicht, dafür arbeite ich nicht, der passt nicht in mein Wertesystem oder dieses Projekt lehne ich ab, weil es gar nicht, weil der Kunde jetzt, sondern weil man vielleicht sagt, okay, für den Preis kann ich nicht eine gewisse Qualität liefern, für die ich aber stehe. Mir fällt gerade zum Beispiel Volvo ein, die sich ja sehr stark in diesem Bereich Sicherheit gesagt haben, wir sind die sichersten. Und dann gab es ja vor 6, 7, 8, 9 Jahren, seitdem sind ja Volvos beschränkt in ihrer Geschwindigkeit auf 180 km/h und offizielles Statement von Volvo ist, nur dann können wir unsere garantieren, dass unsere Sicherheitssysteme, Airbags etc. sauber funktionieren. Gab natürlich eine Riesendiskussion, vor allem hier im deutschen Markt. Ich kann mich auch erinnern, wie ich mich das damals mit dem Autohändler unterhalten habe, der gesagt hat, ja, uns wandern so viele deutsche Kunden ab, die sagen, ja, wir können, ich meine, in den meisten Ländern kann man nicht schneller als 180 fahren, da spielt das eh keine große Rolle. Wir könnten aber Volvo ist da hart geblieben und hat gesagt, dann fahrt halt kein Volvo, wenn ihr das nicht mehr wollt. Und dann haben die tatsächlich auch in Deutschland zumindest, wahrscheinlich in anderen Ländern auch Kunden verloren. Einfach aber, um ihre Positionierung als eines der sichersten Fahrzeuge dieser Welt im Prinzip auch gerecht zu werden. Und das meine ich damit, dann muss man auch dazu stehen und dann muss man auch irgendwo mal Nein sagen können und sagen, okay, lehne ich ab und muss nicht im Prinzip meine Nase nach dem Wind irgendwie richten.
Ja, und um in der Branche zu bleiben, was passiert gerade mit der Marke Tesla? Die Tesla-Fahrzeuge sind nicht schlechter geworden. Was schlechter geworden ist, ist das Verhalten des Inhabers. Herr Musk schafft es mit seinen Aktionen in Amerika und weltweit und bei uns in Deutschland durch die Unterstützung von rechtsradikalen Parteien eine Stimmung zu verbreiten und Botschaften auszusenden, die nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa und mittlerweile weltweit zu spürbaren, heftig spürbaren Einbußen geführt haben. Der Börsenwert um, ich weiß nicht mehr, es war hunderte Milliarden Euro, die der Wert runtergegangen ist. Das kann man sich nicht vorstellen. Und da merkt man, wie man eine gut aufgestellte und glaubwürdig positionierte Marke durch das Verhalten des Markeninhabers komplett in die Tonne kloppen kann.
Ja, ist so.
Ich habe wenig Mitleid mit ihm, muss ich sagen, in diesem Fall.
Nee, ist ganz spannend, wie sich die Marke, die auch das Bild dieser Marke verändert hat, von diesem grünen Führerschaft, die sie irgendwie hatte, jetzt hin irgendwie zu so einem, es färbt halt alles, sein Verhalten des Gründers färbt halt irgendwie auf diese Marke ab. Ne? Ich kenne nicht wenige, die im Aufkleber drin haben, draufsteht, wo draufsteht, ich habe mir dieses Auto gekauft, bevor Elon Musk durchgedreht ist.
Ja. Irgendwie, und ne? Es gibt genügend Unternehmen, die sagen, wir wollen keine neuen Teslas mehr in unserer Firmenflotte haben.
Ja.
Also wenn du es so weit mal gebracht hast.
Genau, muss man dazu sagen. Auch dann muss man den Firmen Chapeau sagen. Auch das ist konsequent. Dann zu sagen, okay, ich lehne diese Marke ab, auch wenn sie, sage ich mal, technisch wahrscheinlich ganz oben ist. Wenn sie mit ihren Ladestationen in der Geschwindigkeit ganz vorne ist. Also technisch kann man, wie du sagst, den Tesla ja nicht unterstellen, dass es ein schlechtes Auto ist. Es ist immer noch so gut wie vorher. Aber auch Unternehmen, die sagen, nee, aufgrund des Images können wir und das wollen wir das nicht, weil uns das Image des Firmeninhabers, weil uns die Politik des Firmeninhabers nicht gefällt, ist ja auch eine Sache im Prinzip, das durchzuziehen, um seine eigene Positionierung vielleicht nicht kaputt zu machen.
Jetzt habt ihr da draußen vermutlich weder Marketingverantwortung für Mercedes noch für Tesla. kommen wir mal auf die Ebene, die uns alle bewegt, von kleinen bis großen Anbietern, nämlich warum ist es wichtig, relevant für seine Kunden zu sein und warum ist es wichtig, sich zu überlegen, welche Probleme löse ich eigentlich? Weil eine starke Positionierung beantwortet eben die Frage, warum sollte sich der Kunde für mich oder mein Unternehmen, meine Unternehmensmarke entscheiden? Kundennutzen und Nutzenversprechen sollten transportieren können, welches Problem wir lösen oder welches Bedürfnis wir erfüllen. Und das passiert erstaunlich wenig. Ich habe in meinen Beratungen in der Gastronomie ganz häufig die Frage auf dem Tisch, warum soll der in Ihr Lokal kommen und nicht zu Nachbarn? Und gerade Gastronomie ist ein typisches Beispiel, sobald der Ort oder die Stadt ein bisschen größer ist, haben wir natürlich mehr als einen Anbieter. Also habe ich eine Auswahl. Und wenn dann die Antwort kommt, weil es bei uns gut schmeckt, dann sage ich, überlegt bitte noch dreimal, ob es da nicht noch ein paar andere Dinge gibt. Weil nur gut schmecken, das setze ich erstens in jedem Restaurant voraus, sonst muss ich nicht antreten als Gastwirt oder als Koch. Und wenn das Einzige ist, warum ich zu euch kommen soll, dann wird es andere geben, die es besser machen und die werden entsprechend Kundenzulauf haben. Also Problem lösen oder Bedürfnis erfüllen oder bei manchen Marken auch Fragen beantworten. Eine Frage, die ich habe, muss beantwortet werden. Jetzt kann man sagen, ja, das schaffen wir ja. Macht mal eure Webseite auf und sagt euch einen Satz. Ich sehe das alles zum ersten Mal. Also eure eigene Webseite ist euch plötzlich ganz unvertraut. Ihr seid zum ersten Mal da drauf und ihr seid mit einer Fragestellung oder einem Problem auf diese Seite gekommen. Beantwortet sie im Above the Line, also im, nicht Above the Line, Above the Fold, also im oberen Bereich, ohne zu scrollen. Beantwortet die meine Frage oder ist da eine Lösung meines Problems in Aussicht? Und wenn dem nicht so ist, Chance vertan, die Leute sind schneller weg, als ihr gucken könnt. Stefan, du hast ja viele Webseiten nicht nur untersucht, sondern auch immer wieder beraten, dass eine Webseite bestimmte Dinge besonders gut machen muss. Wenn die Problemlösungskompetenz nicht klar wird, ist der Kunde doch weg, weil er denkt, das ist gar nicht relevant für mich, das brauche ich nicht.
Ja, es ist am Ende wie immer im Vertrieb und die Webseite ist am Ende auch nichts anderes als ein Vertriebskanal, in dem wir vorkommunizieren. Und am Ende ist die Frage nach dem Warum und dem Nutzen. Das ist immer das, was im Prinzip als allererstes aufgegriffen werden muss. Jetzt reden wir von der Startseite, ne? Du hast gesagt, sichtbarer Bereich Startseite, das mag natürlich dann in Kampagnen dann selber, wo, sag ich mal, Kunden natürlich vorbereitet werden über den Customer Journey oder ähnliches, andere Inhalte dann sein, die gespielt werden können auf Landingpages. Aber wenn ich sage, im Prinzip die Startseite repräsentiert, sag ich mal so, mein Unternehmen und dann ist die Frage, welchen Nutzen stiftest du eigentlich bei deinen Kunden?
Dazu musst du natürlich die Hauptprobleme deiner Zielgruppe kennen. Also du musst nicht nur die Zielgruppe kennen, sondern auch, mit was für einem Problem sind die unterwegs? Wo kann ich wirklich reingrätschen und sagen, genau dafür haben wir eine Lösung und die ist im Zweifelsfall besser, schneller, einfacher als die Konkurrenz.
Und ganz wichtig dabei auch, ne, das würde unser Norbert jetzt mit Sicherheit sagen, zu sagen, was man tut, ist was ganz anderes, als zu sagen, welchen Nutzen man stiftet. Aufpassen, das wird oftmals miteinander verwechselt. Wenn ihr eure ganzen Produkte und Dienstleistungen irgendwie auf die Startseite, ich mache dies, ich mache jenes etc. irgendwie draufschreibt, dann ist das nicht der Nutzen, den ihr stiftet. Ne? Norbert würde dann sagen, das ist Ego-Posting. Dann berichtet ihr ganz viel über das, was ihr macht. Und der Kunde muss jetzt ableiten, könnte das einen Nutzen für mich haben, was die dort machen. Viel besser ist es, wenn ihr direkt hinschreibt, wir bieten dir diesen Nutzen, dann muss der Kunde nämlich gar nicht mehr drüber nachdenken, ob das der Nutzen ist, sondern nicht. Das macht sich oftmals übrigens auch, wenn man so an der Optimierung von Webseiten dran ist, macht sich das an ganz vielen Kleinigkeiten bemerkbar. Ne? Das ist zum Beispiel ein Riesenunterschied, wenn ihr auf der Webseite irgendwie kommuniziert, ob ihr Dinge in Bullets macht, oder ob ihr das Häkchen statt den Bullets nimmt. Das ist nämlich genau das, was ich eben gesagt hatte auch. Ne? Das eine muss ich mir jetzt selber überlegen im Prinzip, habe ich da was von? Ist das ein Nutzen von mir? Dann muss ich mir alle Bullets anschauen und ist ein Häkchen davor, dann weiß ich, okay, darum muss ich mich nicht kümmern. Das kann ich sofort abhaken, das kann ich gedanklich im Prinzip verwerfen. Kann ich sagen, super, kriege ich. Ne? Und sobald was anderes, also ihr interpretiert es am Ende, kommt das aus dem Neuromarketing, ist so ein bisschen dieses Ankern an der Stelle und das funktioniert natürlich viel, viel schneller, wenn ihr im Prinzip klar macht, was ist der Nutzen und nicht, was ist die Dienstleistung oder das Produkt.
Sehr schön. Schließt quasi auf meinen Tipp auf, den ich für euch mitgebracht habe, kommuniziert den Nutzen immer aus Kundensicht, nicht aus eurer Unternehmersicht. Wenn wir im Workshop sagen, erklärt uns mal ein paar Kundennutzen, lieber Kunde, oder lieber Unternehmer, Unternehmerin am Tisch, dann zwingen wir die Aussagen zu treffen, die mit ich oder wir anfangen. Ich habe da Folgendes von, ich profitiere von, immer aus Kundensicht, nicht aus Unternehmenssicht. Hilft.
Hilft.
Und dann guckt mal eure Texte durch, wie oft kommt da wir und unser vor und wie oft kommt ihr oder sie oder euer vor. Und dann merkt ihr schon, seid ihr sehr aus eurer eigenen Sicht unterwegs und eure Sprache, möglicherweise sogar die Gestaltung, oder setzt ihr den Kunden in den Mittelpunkt?
Also ich finde, hilft war ein tolles Stichwort für den Heldenhelfer. auch das, was du jetzt zwei Folgen lang schon erzählt hast, hilft sicherlich sehr. Die Frage ist, brauchen wir noch eine dritte Folge, lieber Andreas, um zu helfen? Oder glaubst du, dass du eigentlich, oder brauchen wir noch irgendwie was, um das abzurunden?
Also es gäbe schon noch so ein paar Dinge, weil ich überführe diesen theoretischen Unterbau in unserem Markengebäude, den überführe ich natürlich gerne dann in konkrete Hinweise für das, was wir dann da draußen tun, nämlich Marketingmaßnahmen. Und da könnte ich mir durchaus vorstellen, wenn wir mal über die Kanäle und über die Umsetzung und über das Grafikdesign und über die Sprache sprechen und wie sich das Ganze weiterentwickeln kann und wie man damit Communities aufbauen kann und so weiter, dass wir darüber nochmal sprechen.
Also ich merke schon, Folge 21, ich habe es schon gerade vermerkt, Positionierung, aber konkret.
Ja? Genau.
Ja. Raus aus dem Theoretischen, rein in die Praxis und dann machen wir noch eine Folge im Prinzip. Was bedeutet das jetzt alles, was Andreas uns erzählt hat, denn tatsächlich in der Praxis? Was können wir eigentlich tun? Was sollten wir tun? Wir haben ja schon ein bisschen damit angefangen, ne? Kommunikation auf der Webseite, sichtbarer Bereich, da geht's ja schon los. Vielleicht machen wir es dann einfach noch ein bisschen konkreter das nächste Mal.
Und dann kannst du auch wieder viel mehr mitsprechen, weil
als Mann der Praxis.
Da bist du ja zu Hause, genau.
Ja, sehr schön, Andreas.
Dann, ich weiß, was
haben
kommt.
Wir noch unsere Pickrunde.
Picks haben, genau.
Ich will Picks
haben. Heute fängst du mal an.
Also es ist ja wirklich so, ne, das ist so, ich meine, ihr könnt uns gerne mal irgendwie schreiben, aber mein Gefühl sagt mir, und das haben wir zumindest, die ein oder andere Feedback hat das schon bestätigt, die Picks-Sektion, das ist schon immer irgendwie ganz spannend, mal einen Tipp zu bekommen, wo man sagt, ah, okay, das kann ich gleich ausprobieren, ne? Jetzt haben wir zwei Folgen lang Positionierung, jetzt wird es erst in der dritten praktisch, aber die Picks, die kann ich mitnehmen, das kann ich gleich ausprobieren.
Das stimmt.
Okay, ich fang mal an.
Ja.
Ihr wisst, dass ich viel im Bereich KI unterwegs bin und dass wir da auch viel für unsere Kunden inzwischen an KI-Konzepten aufbauen, KIs auch selber trainieren. Und da brauchen wir natürlich immer ganz viel Trainingsdaten. Trainingsdaten. Wo kriegen wir diese vielen Daten her? Zum Beispiel für so eine Corporate KI, wo wir wissen, wer ist eigentlich das Unternehmen, was haben die für Dienstleistungen etc. Jetzt könnte man sagen, okay, Kunde, schreibt mir mal was runter, aber eigentlich existiert im Netz ja alles. Ne? Da gibt es die eigene Webseite, da gibt es aber auch die ganzen Social-Kanäle, wo alles schon kommuniziert wurde etc. Und aus diesen Daten kann man sehr viel rauslesen, wenn man das als Trainingsdaten nutzt. Die muss man jetzt nur irgendwie bekommen, dass ich es in so eine KI reinkippen kann. Und dafür stelle ich euch ein Tool vor. Nämlich, das Tool nennt sich Appify. Appify, damit könnt ihr Crawler losschicken. Und sehr beliebig, also ist schon sehr techie-mäßig, muss man sagen. Also ich habe auch so eine ganze, wo ich sagen würde, so ein bisschen techie bin ich auch, aber da brauchte ich schon eine Weile, bis ich da durchgeblickt habe, wie das funktioniert. Aber wenn man da mal durchblickt, dann kann man damit echt viel machen, weil ihr könnt Google-Suchergebnisse crawlen, ihr könnt LinkedIn crawlen, ihr könnt Produktdatenbanken crawlen, ihr könnt einfach ganze Webseiten abgrasen. Das landet dann in CSV, JSON, TXT, Markdown-Dokumenten, wo ihr all diese Informationen habt. Und das ist natürlich prima, um da diese dann nachher wieder bei einer KI einzukippen als Trainingsdaten. Ne? Ob ich jetzt mir die Produkte von mir und meinen ganzen Wettbewerbern raussuche, ob ich alle LinkedIn-Posts von Andreas in den letzten 5 Jahren mir mal in die KI reinkippe und ihr glaubt gar nicht, was für ein super Profil ich dann über Andreas Pfeiffer bekomme, wenn ich einfach mal das alles auswerten lasse. Also all das könnt ihr machen und das Tool dazu heißt Epify. Das ist tatsächlich nicht kostenlos, aber ihr kriegt jeden Monat $5 kostenlos zur Verfügung gestellt. Das reicht für relativ viel aus. Also selbst große Webseiten werden dort manchmal mit so 50 Cent oder maximal $1 gecrawlt. Das heißt, wenn ihr das jetzt nicht jeden Tag dutzende Male macht, sondern 2, 3, 4, 5 Mal im Monat, dann kommt ihr eigentlich auch mit diesem kostenlosen Account schon ganz gut zurecht. Also Epify, das wäre mein Pick, der Crawler für alle Inhalte im Netz.
Ich würde gerne einen Auftrag bei dir platzieren, dass du das mal mit meinem LinkedIn-Profil machst, wo wir ja jeden Morgen um 8.30 Uhr einen Marketing-Tipp raushauen und das seit über 14 Jahren.
Und was meinst du, was da drin steckt? Letztens hatte ich mit jemandem gesprochen, habe gesagt, ey, wir haben jetzt hier, wenn ich jetzt die Focus KI noch irgendwie mit dazu nehme, wir haben irgendwie 150, 200 Podcasts irgendwie, wo so viel, und unsere ersten Podcasts, Andreas, du erinnerst dich, und vielleicht haben wir noch Zuhörer, die sich erinnern, da sind wir nicht mit 40 Minuten hingekommen. Da haben wir auch gerne mal 2, 3, 4 Stunden gesessen und haben getalkt. Ja. 4 Stunden weiß ich nicht, aber es waren schon, also 2 Stunden war schon die Regel eigentlich, ne? Ja. Naja, auf jeden Fall hatte ich letztens überlegt, weil wir ja die Podcasts inzwischen alle auch transkribieren und natürlich viele Informationen dazu auch automatisiert erstellen lassen. Ich habe mir überlegt, ey, wenn wir jetzt alle 200 Podcasts transkribieren, da können wir Bücher schreiben lassen von der KI. Also was da ein Know-how eigentlich zusammenkommt, was da eine Wissensdatenbank entsteht, kommt mir gerade, weil du sagst, deine Newsletter, das wäre bei deinen Newslettern wahrscheinlich ganz ähnlich, wenn man sagt, alle Newsletter, die der Andreas in den letzten 5 oder 10 Jahren rausgehauen hat, wenn wir die mal zusammenfassen lassen, was da ein Know-how im Prinzip drin steckt. Alter Schwede.
Das stimmt. Also finde das mal für mich heraus. Die 2x$5 lasse ich gerne dafür springen.
So, du hast auch was dabei.
Ich habe auch was dabei. Das wird nicht allen Zuhörern und Zuhörerinnen gefallen. Warum? Oha. Weil wir wissen, wir haben auch kreative Menschen unter uns. Wir haben Fotografinnen und Fotografen und Grafikdesigner unter uns, die uns zuhören. Ich habe trotzdem mich für einen Pick entschieden. Das nennt sich No More Copyright. Und No More Copyright ist eine ganz simple Anwendung, wo ich ein Bild hochlade, von dem ich weiß, dass ich es nicht benutzen darf. Aber im Prinzip ist es so eine Art Bild, wie ich es gerne einsetzen würde. Und dieses Programm rechnet kostenlos um dieses Bild so anders aufzubauen, dass es eben ein KI-Bild ist. Und es ist verblüffend schnell und einfach. Es ist keine Kopie. Also die probieren jetzt nicht, von einer Kaffeetasse die Farbe von Blau auf Rot zu ändern und zu sagen, jetzt ist es plötzlich was ganz Neues, sondern die ganze Szene wird neu aufgebaut. Aber die inhaltliche Aussage trifft es halt noch. Und wenn mir es mal nicht gefällt, dann drücke ich eben nochmal auf den Knopf und sage, mach's nochmal, bis ich ein KI-Bild habe. Das ist für alle interessant, die sagen, ich kann mich jetzt nicht mit dem Prompting von Fotos beschäftigen und ich habe auch keinen Zugang zu einer kostenpflichtigen Foto-KI oder ähnliches. Einfach ein Bild, was uns gut gefällt und wo wir sagen, das trifft's, aber dafür habe ich nicht die Nutzungsrechte, bekomme ich auch nicht. Einfach mal hochladen und gucken, was diese KI daraus macht. nomorecopyright.com.
Also das ist ja total spannend. Also ich finde das auch rechtlich total spannend an der Stelle, weil ich stelle mir jetzt noch vorher die Frage, ein Bild, was ich, also nehmen wir mal an, ich habe ein Bild, das hat ein Fotograf von mir geschossen und deswegen darf ich das nicht frei verwenden, dieses Bild, und hätte jetzt aber gerne ein ähnliches Bild, was ich dann frei verwenden darf, ne? Das wäre ja dann No More Copyright. Die Frage ist, darf ich ein Originalbild, was Urheberrechte hat, überhaupt bei No More Copyright irgendwie reinkippen? Ne? Weil da, ich habe mit Sicherheit niemals von irgendjemandem Rechte bekommen, dieses bei dieser KI irgendwie einzugehen. Also spannende rechtliche Frage. Ich weiß gar nicht, ob das geklärt ist bisher. Ne? Aber
das
ich sag
könnten
mal,
wir und dürften wir auch gar nicht beantworten.
Nee, genau.
Allerdings handelt es sich um ein Bild, was ich da hochlade, was ich irgendwo im Netz gefunden habe. Das heißt, es ist veröffentlicht. Und alles, was veröffentlicht ist, wird in der Regel von den KIs sowieso durchsucht. Also ich zeige denen jetzt keine Dinge, die sie nicht vorher auch schon kannten. Wobei es ein paar vertragliche Konstrukte gibt, wo bestimmte Ecken des Internets ausgeschlossen werden. Aber
also ich glaube, das ist schwierig zu sagen, nur weil es im Internet ist, irgendwie ist es öffentlich. Ich glaube, die Diskussion, die wird ja momentan geführt. Ist das in Ordnung von den KI-Anbietern, dass sie einfach das gesamte Internet wegcrawlen? Inzwischen gibt es ja auch die Möglichkeit, zum Beispiel über die Robots.txt KI-Bots auszuschließen und damit klarzumachen, ich möchte nicht, dass mein Content hier drin landet. Mhm. Wenn ich jetzt ein Bild von so einer Webseite nehme, aber wenn ich die Robots.txt prüfe, würde ich schon mal gegen den seinen expliziten Wunsch, dass es nicht in der KI landet, würde ich schon mal verstoßen an der Stelle. Mhm. Also einfach ein Bild von der Webseite zu kopieren, ich weiß es nicht, aber du hast recht, am Ende können wir keine Beratung machen. Ich finde es aber rechtlich ganz spannend, weil dieses Tool ja verspricht, dass genau das geht. Und ich bin mir nicht sicher, ob das rechtlich tatsächlich so sauber geht, dass ich sage, ein Urheberrechtsbild kippe ich da rein, um dann daraus ein Nicht-Urheberrechtsbild zu machen. Denn ein Urheberrechtsbild bringt ja schon mit sich, dass es Urheberrechte gibt und ich es vielleicht gar nicht an eine KI verfrühstücken darf. Aber ich weiß es nicht.
Das stimmt. Ich habe jetzt mal gerade testweise einen Screenshot von uns beiden gemacht. Wir sitzen hier.
Persönlichkeitsrechte verletzt. Guck mal her, Stefan wurde gar nicht gefragt.
Der Stefan hat einen Hoodie an, ich habe ein kariertes Hemd an, wir sitzen beide vor einem Bürohintergrund, wir haben beide unsere Headsets auf und habe das Bild hochgeladen und habe gesagt, mach mal was draus und ich bekomme ein Bild, was von der Aufteilung her recht ähnlich ist, von zwei Männern, die interessanterweise beide Bärte tragen, nur einer hat eine Brille. Aber der Linke hat, wie auf dem Originalbild, ein kariertes Hemd an, ganz anderes Karo. Der Rechte hat einen Hoodie an und beide haben Kopfhörer auf und spielen offensichtlich oder könnten gerade einen Podcast einspielen. Und dieses Bild könnte ich mir jetzt runterladen und als Bild nutzen, um auf meiner Webseite oder in Social Media irgendwas zu machen. Ja, das so mal als Idee.
Also, macht's mal. Ich finde es auf jeden Fall, finde ich es ein cooles Tool. Und Andreas hat es ja eigentlich auch schon am Anfang gesagt, das wird jetzt nicht jedem gefallen, dieser Pick.
Ja.
Und genau, weil natürlich genau diese Fragestellung, wie ich sie auch gestellt habe, genau dann natürlich auftauchen. Und die Frage ist, darf man das überhaupt, darf man das nicht? Und da gibt es wahrscheinlich sehr unterschiedliche Ansichten momentan. Am Ende sind wir keine Juristen. Klärt's mit Juristen ab. Fakt ist aber, so wie ich das jetzt verstanden habe, Andreas, das Bild, was da rauskommt, hat nichts mehr mit dem Ursprungsbild zu tun, sondern das ist wirklich dann, sag ich mal, frei von Rechten.
Ja.
Na gut, okay. Also, wir machen in 14 Tagen, hören wir uns nochmal und zwar dann zur Positionierung, aber richtig, konkret. Aber konkret und richtig. Und wie das so geht. Und dann würde ich sagen, Andreas, bleibt für uns jetzt auch noch nur noch der Abschluss, ne?
Das stimmt. Ich freue mich, euch in 2 Wochen wieder belabern zu können und bis dahin bleibt neugierig und heldenmutig, euer Andreas.
Genau, und auch von mir alles Gute, alles Liebe, bleibt erfolgreich bei allem, was wir tun. Wir grüßen an der Stelle nochmal Norbert. Norbert wird das sicherlich auch so sehen und wir hören uns in 14 Tagen. Bis dahin. Ciao, ciao.